Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Antworten. Normalerweise geht es ja eigentlich eher um den Philosophen oder die Philosophin und die jeweiligen Rezipienten. Aber die werden nicht gefragt, welche Meinung die haben. Und hier ist es eben anders, sondern man macht gewissermaßen experimentell psychologische Studien über philosophische Fragen. Also das wäre mein Vorschlag. Experimentelle Philosophie, hier abgekürzt mit XPhi, wie man das macht im Englischen, ist der Versuch, klassische philosophische Fragen mithilfe zusätzlicher experimentell-philosophischer Methoden zu beantworten. Also das ist experimentelle Philosophie. Wir haben jetzt hier zwei Komponenten, deswegen kann ich auf diese beiden Komponenten getrennt voneinander eingehen. Das möchte ich kurz machen. Zunächst mal, was sind klassische philosophische Fragen? Da gibt es sehr, sehr viele unterschiedliche. Ich habe mir so ein paar rausgesucht, zum Beispiel die Frage, was ist Wissen? Darauf aufbauend die Frage, können wir was wissen? Können wir nichts wissen? Was ist die Bedeutung sprachlicher Zeichen? Also die Tatsache, dass ich hier jetzt irgendwelche Geräusche mit meinem Mund mache, erzeugt irgendwelche Vorstellungen in Ihrem Kopf. Wie funktioniert das eigentlich? Das wäre so die zweite Frage. Können wir etwas absichtlich tun, ohne es zu beabsichtigen? Hört sich zunächst mal wie ein Scherz an, bis man anfängt, darüber nachzudenken. Und einer der absolut klassischen Fragen ist, haben wir einen freien Willen oder haben wir keinen freien Willen? Was würde es bedeuten, wenn wir einen freien Willen hätten? Woran könnten wir das feststellen? Und so weiter und so fort. Also das sind die Fragen, die in dem Buch in Kapitel 3 besprochen werden. Und da führe ich verschiedene Studien, die gemacht wurden im experimentellen Bereich, dazu auf. So, jetzt machen wir einen Haken an die Box. Was ist eine klassische philosophische Frage? Das habe ich jetzt exemplarisch zumindest geklärt. Jetzt, was sind experimentell-philosophische Methoden? Das ist ja die zweite Komponente in der experimentellen Philosophie. Und das kann man sich ganz schön klar machen, wenn man diese experimentell-philosophischen Methoden vergleicht mit den, na, gewissermaßen Oldschool, ich habe das hier abgekürzt mit Old-Fi, ja, Methoden. Also Philosophen analysieren gerne logisch. Also dann hat man so kleine Formeln im Text stehen. Die analysieren auch gerne Begriffe, wie wir vorher gesehen haben, den Begriff des Nichts. Und die machen Gedankenexperimente. Und da können sie auch noch andere Dinge dazu schreiben, beispielsweise hermeneutische Methoden und so weiter. Wie schaut es bei der experimentellen Philosophie aus? Die Methoden, die sie da finden, das sind vor allem Fragebogenstudien. Also das würde ich mal sagen, deckt so ungefähr 90% des Bereichs ab. Es gibt aber auch strukturierte Interviews mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Es gibt sogar neurowissenschaftliche Studien, also MRT-Scans, wo man den Leuten in den Kopf schaut, während sie über bestimmte Themen nachdenken. Und das Spannende ist jetzt, dass man diese neuen Methoden verwendet, um über die alten Fragen zu sprechen. Und das sieht jetzt zunächst mal sehr, sehr seltsam aus. Deswegen möchte ich das mal anhand eines konkreten Beispiels illustrieren und Ihnen den Unterschied zeigen. Und das Beispiel, das ich mir ausgesucht habe, ist die Frage, was ist Wissen? Wissen Sie das? Wenn Sie wüssten, was Wissen ist, wüssten Sie zumindest etwas. Es gibt hier eine Standardanalyse, also eine Standardantwort auf diese Frage. Die lautet, Wissen ist wahre, gerechtfertigte Meinung. Das heißt, wenn Sie irgendetwas wissen, dann haben Sie eine wahre Überzeugung, Sie glauben das, das ist Ihre Meinung, und Sie haben eine Rechtfertigung dafür. Und die Behauptung, das kommt jetzt aus einem Platon-Dialog, wäre, dass das notwendig und hinreichend ist. Das heißt, genau dann, wenn das vorliegt, dann kann man Ihnen Wissen zuschreiben. Wie würden wir jetzt damit umgehen? Wir könnten jetzt Gedankenexperimente machen und das auf die Probe stellen. Das wäre die klassische Herangehensweise. Oder wir können experimentell, wir können Fragebogenstudien dazu machen und daraus versuchen, Schlüsse abzuleiten. Okay, es gibt natürlich eine klassische Antwort in der analytischen Philosophie auf die Frage, ob die Standardanalyse jetzt eine gute Analyse ist. Und die wird einhellig abgelehnt. Dafür ist verantwortlich dieser junge Herr. Hat sich gut gehalten, Jahrgang 1927. Ich weiß nicht, wie alt dieses Foto ist allerdings. Das ist Edmund Gettier. Und Gettier ist bekannt in der Philosophie dafür, dass er einen Lehrstuhl bekommen hat für einen dreiseitigen Aufsatz. Der hat in seinem gesamten Leben ein Paper publiziert, was aber mehr zitiert wird als das, was wahrscheinlich 100 andere Philosophen zusammengeschrieben haben in ihrer ganzen Karriere. Also ein sehr, sehr einflussreicher Text, der einfach heißt, Is Knowledge Justified True Belief? Also ist Wissen wahre gerechtfertigte Meinung? Und was er dort macht in diesem Text ist, er bittet sie, sich folgendes Szenario vorzustellen. Vor ihnen steht eine Küchenuhr, sie schauen da drauf und da zeigt es an 16.39 Uhr. Also glauben sie, es ist 16.39 Uhr und es ist tatsächlich 16.39 Uhr. Aber was sie nicht wissen ist, die Uhr ist am Vortag um genau die gleiche Zeit stehen geblieben. Und jetzt haben sie eine wahre gerechtfertigte Meinung, dass es 16.39 Uhr ist. Aber die Rechtfertigung in dem Fall, mit der stimmt irgendwas nicht. Und aus dem Grunde würde man jetzt intuitiv sagen, also haben sie kein Wissen, aber alle dieser Bedingungen sind erfüllt. Also kann mit der Analyse was nicht stimmen. Also müssen wir diese Analyse ablegen. Also die Standardanalyse ist falsch. So macht man es als Philosoph gewissermaßen im eigenen Ohrensessel. Als Experimentalphilosoph, wie beispielsweise Weinberg et al. 2001, das war der erste Text in der experimentell-philosophischen Debatte. Da macht man es wie dieser junge Herr, der übrigens diesen kurzen Anreisertext verfasst hat für das Buch. Das ist Stephen Stitch von der Rutgers University, der dieses Paper geschrieben hat. Ich weiß das von ihm persönlich. Das hat drei Co-Autoren, aber er war der Leitende. Die Tatsache, dass er da nicht als erster Autor dasteht, ist ja sowas wie einer verlorenen Wette geschuldet. Jonathan Weinberg brauchte einen Lehrstuhl zu der Zeit. Und ja. Gut, was haben die jetzt gemacht? Die haben Leute gefragt, was haltet ihr denn eigentlich von dieser Argumentation von Gettier? Haben Fragebogen dazu gemacht. Dann haben sie die statistisch ausgewertet und haben festgestellt, es gibt sehr, sehr unterschiedliche Intuitionen, die Menschen haben, über die Argumentationsweise von Gettier. Da gibt es nämlich einen intuitiven Dissens und deswegen haben sie den Schluss gezogen, naja, die Intuition, auf die sich Gettier stützt, bei seinem Argument, das die Standardanalyse ablehnt, die ist nicht wirklich zuverlässig. Und das war jetzt einer von den Fällen, die sie herangezogen haben. Da gibt es zwei Protagonisten, da gibt es Bob und seine Freundin Jill und die hat einen Buick, das ist ein amerikanisches Auto, beziehungsweise sie hatte ihn. Und weil Bob weiß, dass Jill einen Buick hatte, das ist das amerikanische Auto, denkt Bob, Jill hat ein amerikanisches Auto. Dieses Auto wurde aber in der Zwischenzeit gestohlen und Jill hat dieses Auto ersetzt durch einen Pontiac. Das ist ein anderes amerikanisches Auto. Und in diesem Fall denkt jetzt Bob, Jill fährt ein amerikanisches Auto. Aber er wusste das, weil er sich daran erinnerte von früher, als sie noch einen Buick fuhr und keinen Pontiac. Und jetzt kann man die Leute fragen, weiß Bob, dass Jill ein amerikanisches Auto fährt? Weiß er es wirklich oder glaubt er es nur? Das ist die relevante Unterscheidung jetzt. Und die Auswertung, die rauskam, sah folgendermaßen aus. Man hat an der Rutgers University Studierende gefragt und in Hongkong, also ostasiatisch geprägte, und die haben diametral entgegengesetzt geantwortet. Also so wie Gettier sich das vorstellt, antworten nur die Amerikaner. Amerikaner sind oft überrascht, wenn man ihnen sagt, wir sehen das nicht so wie ihr. Und die ostasiatisch geprägten Studierenden, die aber also englisch muttersprachlich sprachen, die haben eben ganz anders geantwortet. Und da könnte man jetzt sagen, naja, wir stützen uns auf unsere Erkenntnistheorie, auf unsere Wissensanalyse mit Hilfe von Intuitionen, die aber nur in unserer Kultur gelten. Und das spricht so ein bisschen dagegen, dass wir das tun sollten. Das war nur die erste Studie, ich wollte die nur exemplarisch vorstellen. Die wurde dann natürlich repliziert, da gab es Probleme dabei. Mittlerweile nimmt man ein bisschen Abstand von diesem Standpunkt. Aber ich glaube, man sieht ganz schön, dass es was bringt, diese Arten von Studien zu machen, weil die Philosophen nämlich die Rückmeldung bekommen, das ist alles gar nicht so unstrittig, wie ihr das denkt. Okay, jetzt kann man sagen, es gibt da sicherlich einiges, was dagegen spricht. Und Philosophen fällt da meistens viel ein. Vor allem, weil ja da auch Lehrstühle bedroht sind davon. Also im Grunde genommen sagen die experimentellen Philosophen ja den klassischen Philosophen, ihr habt keine Ahnung, wie ihr da Philosophie macht. Ihr braucht neue, andere Methoden. Und da kommt natürlich eine entsprechende Gegenreaktion. Deswegen gibt es auch Gegenargumente. Das erste Argument ist, naja, Philosophie ist ja jetzt keine Volksabstimmung. Also man kann ja nicht einfach die Leute fragen, wo kämen wir denn da hin? Und das fügt sich auch ganz schön ein in die Sichtweise der klassischen Philosophen. Die haben das, also wenn man zu Platon schaut, ja auch so gesehen, dass man Demokratie jetzt nicht machen sollte, weil wenn man da irgendjemanden fragt, da kommt dann ganz was Furchtbares raus. Findet man vielleicht Präzedenzfälle auch in der aktuellen politischen Entwicklung. Das können Sie jetzt selber ausmalen. Okay, also das wäre das erste Argument. Philosophie ist doch keine Volksabstimmung. Das zweite Argument wäre, naja, philosophische Fragen sind zumindest keine empirischen Fragen. Also wie kann man empirisch Studien machen und daraus dann philosophische Schlüsse versuchen zu ziehen? Okay, schauen wir uns mal die Argumente an. Das erste Argument, das könnte man so zusammenfassen, also die Konformität mit einer Mehrheitsmeinung ist kein philosophisches Adäquatheitskriterium. Wenn Sie das glauben würden, dann würden Sie denken, man kann einfach über philosophische Fragen abstimmen. Zweite Prämisse wäre jetzt, die experimentelle Philosophie nimmt aber an, dass die Antwort auf eine philosophische Frage adäquat ist, wenn die Mehrheit sie teilt. Und daraus könnte man jetzt ableiten, die experimentelle Philosophie basiert auf einer falschen Annahme. Wenn das stimmen würde, wenn das Argument durchgehen würde, dann wäre die experimentelle Philosophie als philosophisch naiv natürlich stark beschädigt. Man kann aber natürlich was dagegen sagen, gegen die zweite Prämisse. Die basiert nämlich auf einem Missverständnis. Die experimentelle Philosophie nimmt natürlich nicht an, dass wir direkt über die Antworten auf philosophische Fragen abstimmen. Was wir vielmehr machen ist, wir versuchen die Plausibilität von bestimmten Annahmen zu testen. Und diese Annahme, das war jetzt die Annahme, alle Leute, die über dieses Fallbeispiel nachdenken, die würden über dieses Fallbeispiel auf die gleiche Art und Weise denken. Also die geben immer die gleiche Antwort. Zumindest könnte man Gettier so verstehen, dass er das gemeint hat. Und hier können wir natürlich empirisch testen, ob das stimmt oder nicht. Und in dem Fall kam raus, stimmt nicht. Das zweite Argument, naja, jetzt kann man sagen, gut, philosophische Fragen sind keine empirischen Fragen. Wie würde das Argument da ausschauen? Dann sagt man, na gut, Fragebogenstudien geben uns empirische Informationen. Philosophische Fragen sind aber keine empirischen Fragen. Und daraus würde dann folgen, die Methode der experimentellen Philosophie ist nicht geeignet, um philosophische Fragen zu beantworten. Hier klafft jetzt noch eine Lücke, wie Sie sehen, weil so kann man das einfach mal daher sagen, aber es wird noch kein philosophisches Argument daraus. Das muss man wirklich vollständig machen, dieses Argument. Und die folgende Prämisse interpolieren. Um die geht's mir. Empirische Informationen sind für die Beantwortung philosophischer Fragen irrelevant. Das ist eine sehr, sehr viel stärkere Annahme und auch eine sehr viel unplausiblere Annahme. Das sieht man relativ schnell. Wir treffen nämlich, wenn wir diese Annahme treffen, eine sehr, sehr weitreichende Aussage. Und die lautet, es gibt kein schlüssiges Argument, das eine empirische Prämisse und eine philosophische Schlussfolgerung hat. Und das ist prima facie deswegen unplausibel, weil sie genügend Gegenbeispiele aus anderen Bereichen geben können, die das zumindest in Zweifel ziehen. Wenn Sie beispielsweise sagen, Sie bestellen bei einem Bauträger ein Haus und es kracht zusammen, dann haben Sie mit dem Bauträger einen Vertrag geschlossen darüber, was der liefern soll. und sagen, dieses Haus hatte die bauphysikalischen Eigenschaften nicht, die wir vereinbart haben, und das wird dann juristisch relevant. Also eine bauphysikalische Tatsache kann juristisch relevant sein. Also da gibt es eine Vermischung von verschiedenen Bereichen. Warum soll das in der Philosophie nicht genauso möglich sein? Also warum sollten empirische Erkenntnisse nicht relevant sein für philosophische Schlussfolgerungen? Jetzt möchte ich einen ganz kurzen Exkurs machen in die Philosophiegeschichte, weil wenn ich mir einen Zeugen aus der Philosophiegeschichte heranziehen kann, bei dem man nicht meinen würde, dass er ein Kronzeuge für die experimentelle Philosophie ist, dann wäre schon mal viel gewonnen. Und das ist, wie könnte es anders sein, Descartes. Herr Wigger, der Projektleiter eines anderen Buches, das ich morgen gesungen. Ich denke, also bin ich. Descartes schreibt, nachdem ich so alles genug und übergenug erwogen habe, muss ich schließlich festhalten, dass der Satz ich bin, ich existiere, so oft ich ihn ausspreche oder im Geist auffasse, notwendig wahr sei. Das ist die Grundlage seiner Erkenntnistheorie, auf die er dann auch seine wissenschaftliche Arbeit stellen möchte. Und da könnte man noch sagen, also Descartes hat sich sicherlich nicht in seinen philosophischen Arbeiten auf irgendwelche empirischen Tatbestände gestützt. Hier kommt ein Descartes-Interpret, der sehr bekannt ist. Das ist Dominik Perner, der schreibt, nun ist freilich zu beachten, dass sich Descartes in zahlreichen Schriften intensiv mit naturwissenschaftlichen Einzelproblemen befasst hat und sich zu deren Lösung durchaus auf empirische Experimente gestützt hat. Er hat die Gezeiten studiert, Regenbogen beobachtet, Tierkadaver untersucht, die Form von Linsen analysiert und so weiter und so fort. Gut, hier könnte man vielleicht noch einwenden, na gut, früher haben sich die Gelehrten auch für verschiedene Themenbereiche spezialisiert und das hat Descartes eben als Naturforscher gemacht, aber nicht als Philosoph. Und auch dagegen kann man einwenden, dann schauen wir uns doch mal Descartes Argument für die Lokalität der Seele im Körper an. Also Descartes war metaphysischer Dualist, das heißt, er ging davon aus, dass es in der Welt zwei Substanzen gibt. Das eine ist die Seele und das andere sind Körper. Und wir sind nun Körper und Seele. Und dadurch entsteht dieses Leib-Seele-Problem. Wir haben eine Seele und wie bringt die unseren leiblichen Körper dazu, irgendwelche Dinge zu machen, die wir wollen? Also wie kann es sein, dass ich mir wünsche, mein Arm geht nach oben und der geht tatsächlich nach oben? Also der Geist steigt den Körper. Und Descartes hat sich darüber Gedanken gemacht, weil er das musste aufgrund seiner philosophischen Position, hat gesagt, die Seele sitzt im Körper in der Zirbeldrüse. Wie hat er das herausgefunden? Der hat Leichen aufgeschnitten und in den Kopf reingeguckt und geguckt, was da drin ist und dann gemutmaßt, warum das da drin ist. Also er hat eine dezidiert empirische Rechtfertigung gebracht und festgestellt, die Zirbeldrüse gibt es genau einmal im Hirn und sie hat bestimmte physische Attribute, die sie als geeigneten Ort erscheinen lassen. Die ist nämlich beweglich und so, da könnte man sich vorstellen, der Geist bewegt die Materie und so weiter. Und es ist auch die eine Station im Hirn, wo wahrscheinlich alles so zusammengeführt wird, von beiden Gehirnhälften, von beiden Augen, von beiden Ohren, von beiden Nasenlöchern und so weiter. Stimmt natürlich überhaupt nicht, weil die Zirbeldrüse ist das, was ihren Tag-Nacht-Rhythmus steuert. Konnte Descartes nicht wissen. Netter Versuch. Worum es mir geht, ist, es ist ein empirisches Argument für eine philosophische Schlussfolgerung. Das heißt, ich hoffe, ich habe gezeigt, dass man durchaus in der Philosophiegeschichte Präzedenzfälle dafür findet, dass man empirisch argumentiert für eine philosophische Schlussfolgerung. Jetzt muss ich ein bisschen gucken, dass ich mit der Zeit zurechtkomme. Hoppala. Und wir gehen zu den Pro-Argumenten. Ich will dann nur Sie darauf aufmerksam machen, dass ich ja schon eins gebracht habe. Also man kann bei empirischen Studien herausfinden, dass es einen Konsens oder einen Dissens über bestimmte philosophische Prämissen gibt. Und das kann man dann heranziehen für die Argumentation. Man kann aber auch sagen, bestimmte Prämissen basieren auf irrelevanten Faktoren. Das können Sie zum Beispiel in der Moralphilosophie gut brauchen. Da gibt es eine Studie von Jonathan Haidt und Kolleginnen und Kollegen aus dem Jahre 1993. Da stellt er Leuten die Frage, ist es okay, wenn sich Bruder und Schwester heiß und innig auf den Mund küssen? Also wenn ich das jetzt irgendwo im Bible Belt in Amerika gefragt hätte, dann hätte ich eine andere Reaktion bekommen. Sie fragen sich wahrscheinlich, was ist jetzt der nächste Punkt und so weiter. Ja. Aber wenn Sie die Mienen verzogen hätten, dann würde ich Ihnen unterstellen, Sie ekelt diese Vorstellung an. Und das würde dann begründen, dass Sie eine, beziehungsweise verursachen, dass Sie eine bestimmte weit verbreitete Intuition haben, nämlich nein, das ist überhaupt nicht okay, das darf man nicht. Die Autoren dieser Studie haben gezeigt, das wird ursächlich hervorgerufen durch die Emotion des Ekels. Und jetzt können wir uns fragen, ist Ekel nicht ein moralisch irrelevanter Faktor? Also die Tatsache, dass sie das moralisch verwerflich finden, dass Geschwister innig miteinander umgehen, lässt das eine moralische Schlussfolgerung zu. Wenn man zeigen kann, das ist der alleinige Grund, die alleinige psychologische Ursache. Und wir sind mittlerweile so aufgeklärt, dass wir sagen, gut, das ist, sollte zumindest nicht mehr bestraft werden. Sie können sich Ihre eigene Meinung ja darüber bilden. Ich finde nur, dass es eine spannende Frage aufwirft, nämlich wie wir mit diesen irrelevanten Faktoren überhaupt umgehen. Wir brauchen sicherlich philosophische Hintergrundtheorien darüber, was relevant ist und was nicht relevant ist. Und das ist nur ein Beispiel dafür, dass es sowas gibt. Okay, also ich denke, ich habe gezeigt, dass durchaus die Argumente, die gegen die experimentelle Philosophie geäußert werden, gekontert werden können, dass es zumindest bestimmte Erwägungen gibt, die für die experimentelle Philosophie sprechen. Die Frage ist jetzt, warum wird die experimentelle Philosophie immer noch ignoriert? Ich glaube, auch da kann man ein empirisches Argument geben. Bestimmte Leute, die im Moment einflussreich sind in der Philosophie, in Deutschland und auch anderswo, haben viel zu verlieren, wenn sie sagen, ja, experimentelle Philosophie sollten wir alle machen. Ich glaube auch nicht, dass alle das machen sollten, aber zumindest sollte man offen sein dafür. Und Karrieren sind mittlerweile damit verknüpft, sowas abzulehnen. Also es gibt da sehr, sehr unterschiedliche Ansichten, aber ich würde mal sagen, 90 vielleicht, wenn man optimistisch ist, 80% der Lehrstuhlinhaberinnen und Lehrstuhlinhaber denken, ich verschwende da meine Zeit. Na? Da kann man jetzt Planck zitieren und sagen, eine wissenschaftliche Revolution zur nächsten, das ist immer eine Beerdigung zur nächsten. Man muss eben gucken, was die Zeit bringt. Der nächste Schritt aus meiner Sicht, das versuche ich ja umzusetzen in meiner eigenen akademischen Lehre, wäre experimentelle Methoden und Erkenntnisse zum zentralen Bestandteil des Philosophierens zu machen. Und ich gebe auch, ich bin glaube ich einer der ganz wenigen in Deutschland, die das machen, Kurse in experimenteller Philosophie. Auf der Basis ist auch dieses Buch entstanden. Und ich würde mich freuen, wenn wir über den Eingang zu unseren philosophischen Akademien künftig den Schriftzug schreiben. Niemand trete ein, der nicht der experimentellen Methode kundig ist. Genauso wie das mit einer anderen Version dieses Satzes im alten Griechenland der Fall war. Gut, vielen Dank.
Zeit, Moritz? Eigentlich nicht?
Nee, komm. Ich wollte nochmal begrüßen.
So, wir fangen an, ja.
Ja, meine Damen und Herren, guten Abend. Ich bin Gerald Diesener, ich bin der Geschäftsführer des Leipziger Universitätsverlages und das liegt ja nahe. Ich sitze deshalb hier auf dem Podium, weil wir über ein Buch reden wollten, was in unserem Verlag, im Leipziger Universitätsverlag, erschienen ist. Es geht um diesen Band mit dem griffigen Titel Denkfreiheit und dem Untertitel über Deutsche und von Deutschem. Da runzeln manche ja die Stirn, wenn sie so einen Titel sehen. Das werden wir jetzt aber gleich entkräften, dass man da nicht die Stirn runzeln sollte. Und Sie ahnen es natürlich dann auch, dass der neben mir sitzende Herr der Autor dieses Buches ist. Es ist Professor Steffen Dietzsch. Ich denke, fast allen, wenn ich jetzt hier in die Runde gucke, muss ich Steffen Dietzsch nicht im Detail vorstellen, sondern es reicht einfach zu sagen, Professor Dietzsch hat wesentliche Stationen seiner akademischen Laufbahn mit Leipzig und Berlin verbunden. Die Stadt in der Bundesrepublik war
Hagen
und Marburg. Er lebt in Berlin, ist hervorgetreten mit einer respektheischenden Fülle von Publikationen, die ich jetzt hier gar nicht aufzählen will, zu Philosophie und Philosophiegeschichte, Theorien zur Philosophie. Und als er mir den Band, um den es heute geht, angeboten hat, war das für mich eine außerordentliche Freude, weil es sich um einen Band mit einem Dutzend Essays handelt, die sich um das Thema des deutschen Denkens drehen. Und die erste Frage, die jeder mir gestellt hat, der bisher mit diesem Titel konfrontiert war, egal ob der Autor dabei war oder nicht, war erstmal: Gibt es denn deutsches Denken? Also nicht ein Deutscher, der denkt, sondern gibt es deutsches Denken? Und natürlich muss ich diese Frage an den Anfang stellen, denn ich vermute mal, Sie würden auch diese Frage als Erste aufwerfen.
Also ich vermute, es gibt schon deutsches Denken. Und zwar in dem Sinne, wie das mal Novalis gewissermaßen definiert hat, hat in einem Brief an Schlegel geschrieben: Was ist deutsches Denken, was ist Deutschheit? Es ist Kosmopolitismus gepaart mit der striktesten Individualität. Das heißt, das deutsche Denken ist von anderen, wenn man so will, nationalen Denkarten unterschieden. Das ist gewissermaßen seine eigene Kultur überschreitet. Das ist immer etwas Synthetisches.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.